DW Menschen und Märkte.
Eskalation im Handelskonflikt zwischen den USA und China. Die Reaktionen in Amerika. Goldpreis steigt und steigt. Doch ist das Edelmetall wirklich ein sicherer Hafen? Börsenstar Wirecard. Krise abgehakt? Und Munich Re hält nach gutem Quartal an Zielen für 2019 fest. Das sind unsere Themen heute. Am Mikrofon begrüßt Sie Klaus Ulrich. Die jüngste Eskalation im Handelskonflikt zwischen den USA und China führt zu heftigen Schwankungen an den internationalen Börsen. Trumps Wirtschaftsberater Larry Kudlow betonte zwar am Dienstag in Washington, die USA seien weiter offen für Gespräche, doch der US-Präsident selbst läuft zu Höchstform auf, wenn es um Schuldzuweisungen gegenüber Peking geht. Einzelheiten von Martina Butler.
Berater haben US-Präsident Trump offenbar empfohlen, die Verhandlungen mit China wieder aufzunehmen, die Spirale im Handelskonflikt nicht weiter hochzuschrauben. Aber Trump hat bei einem Wahlkampfauftritt versprochen,
wir haben hunderte Milliarden jedes Jahr an China verloren. Das muss aufhören. Das verstehen Sie. Bis es einen Deal gibt, werden wir China höllenmäßig besteuern.
Mit seiner Ankündigung zusätzlicher Zölle geht der US-Präsident allerdings einen Weg, den nicht alle in seinem Team unterstützen. Jim Cramer, ehemaliger Hedgefondsmanager und Börsenexperte, versucht sich im Kaffeesatzlesen.
Is it commerce or is it an existential crisis?
Ist es Handel oder eine existenzielle Krise? Ich glaube, der Präsident denkt an manchen Tagen das eine und an anderen das andere. Sein Handelsbeauftragter Lighthizer meinte, es ginge um Handel. Trumps Berater Navarro meint, es ist eine Existenzkrise. Das meint auch Vizepräsident Pence. Das Weiße Haus ist gespalten.
Analystin Jill Schlesinger berichtet im Interview mit NPR, welche Reaktionen sie auf dem Finanzmarkt erlebt. Viele Investoren, mit denen ich rede, sagen, dass sie erstmal ein bisschen Geld abziehen und gucken wollen, wie sich das alles entwickelt. Trump will mit seinen zusätzlichen Zöllen ein Ergebnis im Handelsstreit erzwingen. Einer seiner ehemaligen Berater sagte gegenüber der Washington Post, dass die Leidensfähigkeit der Chinesen offenbar höher sei, als die USA das erwartet hätten. Im Moment würden sich beide Seiten gegenseitig fertig machen. Trump ist sich sicher, dass er weiß, was Chinas Strategie ist.
Die hoffen auf einen anderen Präsidenten in 1,5 Jahren, sodass sie uns wieder abzocken können, wie in den letzten 25 Jahren.
Den Druck auf China immer weiter zu erhöhen, trifft auf Kritik in den eigenen republikanischen Reihen, so Kevin Cirilli bei Bloomberg.
Es gibt viele Republikaner, auch viele seiner größten Anhänger wie Senator Lindsey Graham aus South Carolina. Das ist Boeingland. Er hat schon gesagt, dass er hoffen würde, dass Trump das nicht so weitermacht.
Aus ungewohnter Richtung kommt hingegen Ermutigung. Chuck Schumer, Minderheitsführer der Demokraten im Senat.
Wir müssen wirklich tough on China.
Wir müssen hart gegen China sein. Die haben uns ausgenutzt, die USA haben viel Geld und Millionen Arbeitsplätze verloren, weil China nicht fair war. Hart gegen China vorzugehen ist richtig.
Genüsslich twittert der US-Präsident einen Mitschnitt von Jim Cramer auf CNBC.
Warum brauchen wir die Chinesen überhaupt? Warum sagen wir denen nicht, wir brauchen eure Märkte nicht, wir kriegen nicht viel von euch. Uns ist egal, was ihr mit Apple oder Starbucks macht.
Das Weiße Haus sendet trotz weiterer Eskalationsstufen immer wieder eine Botschaft. Es liegt an China. Unsere Türen sind offen. Trumps Wirtschaftsberater Larry Kudlow.
Wir möchten verhandeln. Es ist geplant, dass die Chinesen im September hierher kommen. Wenn es Fortschritte, einen guten Deal gibt, könnte Trump überlegen, etwas zurückzunehmen. Er hat aber auch gesagt, wenn sich nichts tut, könnte auch das Gegenteil passieren. Wir müssen abwarten.
Ein Ende des Handelskonflikts zwischen China und den USA, ein Ende der Berg- und Talfahrt an den Börsen ist derzeit jedenfalls nicht in Sicht.
So viel von Martina Butler aus Washington. Es ist nicht zuletzt die Verunsicherung durch den Handelskonflikt, die viele Anleger dazu treibt, ihr Geld in Gold anzulegen. Der Preis des glänzenden Edelmetalls steht aktuell auf einem 6-Jahres-Hoch. Doch Experten wissen, auch eine Anlage in Gold birgt Risiken und ist alles andere als sicher. Mehr dazu von Viktor Goitka.
Es ist unvorstellbar. Knapp 2 Millionen Kilo Gold lagern im Tresor der Deutschen Bundesbank. Es ist der Goldschatz der Deutschen und er ist hochgesichert. Die Wärter müssen mehrere Schlüssel drehen und nicht nur eine knarzende Metalltür aufschieben. Denn der Goldschatz auf den Regalen im Tresor der Bundesbank wird dieser Tage immer mehr wert. Denn der Goldpreis steigt und steigt. Aktuell steht er so hoch wie seit 6 Jahren nicht mehr. Warum der Preis des Edelmetalls in den vergangenen Tagen so stark nach oben geschossen ist, Carsten Fritsch von der Commerzbank weiß es.
Es lag ihm daran, dass gerade dann, wenn die Zeiten unsicher werden, die Anleger Gold als sicheren Hafen erachten und sich in diese Anlageklasse entflüchten.
Denn aktuell rumpelt es auf der Weltbühne. Finanzexperten sprechen von einem Währungskrieg. Iran setzt Öltanker fest. Ganz schön viel los. Für die Anlageprofis ist es fast wie ein Reflex. Dann schnell rein ins Gold. Aber ist Gold wirklich sicher? Daniel Saurenz von Feingold Research hat da eine klare Meinung.
Also im Grunde ist es ein Etikettenschwindel, weil nichts auf dieser Welt ist sicher und auch Gold ist nicht sicher. Das muss man ganz klar sagen. Sicher gibt es nicht.
Denn auch der Goldpreis kann steigen und fallen. Anleger müssen außerdem für ein Schließfach zahlen, wenn sie ihr Gold nicht unters Kopfkissen stecken wollen. Und zu allem Übel machen sie sich auch vom Lauf des US-Dollar abhängig. Denn Gold notiert am Weltmarkt in Dollar und nicht in Euro. Diese Frankfurterin auf dem Platz vor der Börse hatte irgendwann darauf keine Lust mehr.
Die Reste Gold, die ich noch hatte bei mir in der Schatulle, die habe ich mir zu einem schönen Ohrring verarbeiten lassen. Und ich habe keins, weder zu Hause noch im Depot.
Und vielleicht macht das Gold am Ohr ja am Ende auch mehr Freude als Gold im Depot.
Soweit Viktor Goitka aus unserem Frankfurter Börsenstudio. Und da bleiben wir auch. Wirecard ist mehr wert als die Deutsche Bank. Mit dem Aufstieg in den DAX im letzten Jahr verdrängte der weithin unbekannte Zahlungsdienstleister aus Aschheim bei München die Commerzbank in die zweite Börsenliga. Eine Aufstiegs- und Erfolgsgeschichte, aber Wirecard hat turbulente Monate hinter sich. Spiegelte sich das bei der Vorlage der Halbjahresbilanz wider? Sebastian Schreiber.
Ratternde Registrierkassen und klirrende Geldkassetten sind immer seltener zu hören. Dass das Bezahlen zunehmend lautlos funktioniert, ist auch ein Verdienst von Wirecard. Im schnelllebigen Rennen um immer neue Bezahltechnologien hat sich das bayerische Unternehmen einen Namen gemacht. Das Geschäftsmodell von Wirecard ist simpel. Dazu Marktanalyst Stefan Schafvetter von der Baderbank.
Wirecard rechnet für Kunden Käufe und Verkäufe ab. Also es ist eigentlich ein Mittler zwischen dem Kunden wie mir, der in ein Geschäft geht und sich ein paar Schuhe, ein Hemd kauft, das mit seiner Kreditkarte oder mit seiner Scheckkarte bezahlt. Und hinten raus werden die ganzen Vorgänge, dass das Geld auch dann bei dem Verkäufer ankommt, durch Wirecard verbucht.
Trotz des schnellen Erfolgs, hinter Wirecard liegen turbulente Zeiten. Im Fokus steht ein Streit mit der Financial Times. Die Zeitung warf dem Zahlungsdienstleister vor, in Singapur Bilanzen manipuliert zu haben. Wirecard weist das zurück. Gegen mehrere Journalisten der Financial Times wird ermittelt, Marktmanipulationen und Insiderhandel stehen im Raum. Endgültig geklärt ist der Streit noch nicht, doch ist es um die Vorwürfe zuletzt ruhiger geworden, der Aktienkurs hat sich erholt. Klaus Nieding, Vizepräsident der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, rät aber weiter zur Vorsicht.
Wenn Sie sich den Aktienkursverlauf der letzten 3-4 Jahre mal ansehen, dann sehen Sie, dass die Ausschläge immer extrem waren in der Aktie, sowohl nach oben als auch nach unten. Das heißt, ich würde jetzt keine Entwarnung geben und sagen, nur weil man von dieser Angelegenheit in Singapur nicht mehr so viel hört, ist das ausgestanden, sondern die Aktie ist per se auch immer wieder Ziel von Spekulanten und damit eben auch sehr volatil.
Trotz des Streites mit der Financial Times liefen die Geschäfte für Wirecard zuletzt solide. Das Unternehmen wächst. Der Umsatz im ersten Halbjahr stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast 37%. Zum zweiten Mal innerhalb von wenigen Wochen hat Wirecard seine Gewinnerwartung leicht nach oben geschraubt. Der Markt reagierte verhalten auf die Zahlen, große Impulse sahen Analysten zunächst nicht. Stefan Schafvetter von der Baader-Bank erkennt aber weiteres Potenzial für den Zahlungsdienstleister.
Wir hören es ja von allen Seiten. Es gibt Apple Pay und jetzt kommt Facebook noch mit einer eventuell eigenen Währung. Also alle wollen in den Markt, um intern oder mit ihren Kunden Geschäfte abzuwickeln, weil hier es immer noch logischerweise Geld zu verdienen gibt. Und einer der Ersten, der das gesehen hat und dementsprechend technisch gut aufgestellt ist in dem Bereich, ist Wirecard. Also deshalb denke ich, wird das Unternehmen weiter wachsen.
Das zukunftsorientierte Geschäftsmodell und hohe Gewinnmargen machten Wirecard für Anleger interessant, sagt Klaus Nieding von der Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz. Jedoch könne der Erfolg schnell vorbei sein.
Man muss abwarten, ob das Unternehmen auch nachhaltig zukunftsfähig ist. Es kann ja in dieser Branche sehr, sehr schnell gehen, dass Technologien frühere Technologien überholen und damit auch Geschäftsmodelle obsolet machen. Insofern ist das sicherlich ein Fragezeichen, was der Kapitalmarkt auch an dieser Aktie macht. Und da muss das Management immer liefern und auch überzeugende Antworten bringen.
Sagt Anlegerschützer Klaus Nieding in einem Beitrag von Sebastian Schreiber. Der weltgrößte Rückversicherer Munich Re hält nach einem knappen Milliardengewinn im zweiten Quartal an seinen Zielen für das laufende Jahr fest. Bei Großschäden wie Naturkatastrophen kamen die Bayern in den letzten 3 Monaten glimpflich davon. Gabriel Wirth berichtet.
Der Vorstandschef der Munich Re, Joachim Wenning, ist mit dem Quartalsergebnis von rund 1 Milliarde Euro sehr zufrieden. Trotzdem sieht er keinen Grund, das Jahresziel zu ändern. Für 2019 geht der Konzernchef weiter von einem Jahresergebnis von 2,5 Milliarden Euro aus.
Wir halten aber auch nichts davon, dass wir sozusagen quartalsweise die Wasserstände je nach Quartalsentwicklung, die ja auch viel Zufälligkeiten unterliegt, die immer nach oben und nach unten zu fahren, sondern glauben, dass auch schon eine Jahresprognose, unsicher genug ist angesichts der auch bei einer Jahresbetrachtung vorhandenen Volatilität. Deswegen wollen wir es nicht anpassen.
Immerhin ist seinen Worten nach die Wahrscheinlichkeit gestiegen, das Jahresziel zu erreichen. Zum Ergebnisanstieg im abgelaufenen Quartal beigetragen hat auch, dass es deutlich weniger Großschäden als im Vorjahreszeitraum gab. Wie es im zweiten Halbjahr nun weitergeht, hängt unter anderem von der anstehenden Hurrikansaison im Nordatlantik ab. Dazu meint der Finanzvorstand Christoph Jurecka.
Alle Indikationen, die wir haben, egal ob die intern sind oder auch was man extern so liest, geht derzeit von einer normalen Hurrikansaison aus. Das heißt, weder eine besonders harmlose, aber auch eben keine erhöhte, wie wir das die letzten Jahre gesehen haben.
Relativ gelassen bleibt Konzernchef Wenning auch trotz der zunehmenden Handelskonflikte weltweit. Eine unmittelbare Betroffenheit sehe man kurzfristig nicht. So ist der Rückversicherer demnach von den Sanktionen gegen den Iran nicht und von den Sanktionen gegen Russland kaum betroffen. Die Frage, ob sich die Munich Re an möglichen Sanktionen gegen China beteiligen werde, wollte Wenning dagegen nicht beantworten. Die Frage stelle sich nicht. Auch der sich abzeichnende Währungsstreit zwischen China und den USA nach der Abwertung des Yuan beunruhigt Wenning derzeit nicht.
Also ich würde das jetzt auch nicht hypen im Sinne von, da ist schon ein Währungskonflikt oder ein Währungskrieg und die USA werden antworten. Wir wissen noch gar nicht mal, was das auslösende Phänomen ist. Wenn es einen Währungskonflikt gibt, dass ein Land einseitig durch Abwertung Wettbewerbsvorteile zu erzielen versucht, wenn es diesen gibt, dann ist es auch egal, ob es die USA wären oder China, dann ist es schon so, dass Europa, was zwischen diesen Weltmächten ist, ein bisschen zwischen die Fronten gerät oder geraten kann.
Das sei allerdings alles noch so unkonkret, dass man sich noch keine Gedanken über die möglichen Auswirkungen auf die Bilanz mache. Zum positiven Quartalsergebnis beigetragen haben nicht nur geringere Großschäden und die Auflösung von Rückstellungen, sondern auch ein höheres Ergebnis bei den Kapitalanlagen. Das wird als Erfolg gewertet, denn die Branche befindet sich nun schon seit vielen Jahren im Zinstal und daran dürfte sich so schnell auch nichts ändern. Der weltgrößte Rückversicherer hat einen Bestand an Kapitalanlagen in Höhe von 245 Milliarden Euro. Vor allem festverzinsliche Wertpapiere, aber auch Aktien und Immobilien. Trotz der anhaltenden Niedrigzinsen lag das Kapitalanlageergebnis im abgelaufenen Quartal bei 1,9 Milliarden Euro. Der Finanzvorstand Jurecka erklärt.
Wie kam das zustande? Die Zinsen sind, wie Sie wissen, ja sehr deutlich gefallen. Das treibt den Preis fest verzinslicher Wertpapiere. Und zudem sind die Aktienmärkte im ersten halben Jahr, wie Sie wissen, sehr gut gelaufen.
Die Kapitalrendite war sogar deutlich höher, bei rund 12%. Doch der Vorstand hat massiv stille Reserven aufgebaut, als Puffer für schlechtere Zeiten. Für Zuversicht bei der Munich Re sorgt, dass sich die seit Jahren unter Druck geratenen Preise in der Rückversicherungsbranche zu stabilisieren scheinen.
Aus München war das Gabriel Wirth. Und das war es auch mal wieder für heute in unserem Podcast. Im Namen des ganzen Teams bedanke ich mich fürs Zuhören. Mein Name ist Klaus Ulrich. Tschüss und machen Sie es gut.
Das war ein Podcast der DW.